Ich habe ein paar Nachrichten am Anfang für die Angehörigen, eine traurige oder auch gute Nachricht. Der Klaus Kösel ist gestorben. Er ist heimgegangen zu seinem himmlischen Vater vor ein paar Tagen. Eine sehr gute Nachricht ist, dass das Wort Gottes nicht gebunden ist, und ich beginne mit Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark und auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, Herr, dein Wort ist wirklich lebendig. Lebendig in uns, die wir glauben, und auch lebendig für die, die noch nicht zum Glauben hindurchgedrungen sind. Das ist wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch und scheidet und schneidet und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Lass es uns auch heute all das sein, alle von uns, dass wir auf dein Wort, nicht auf mein Wort hören und lernen von dir. Ich mache gleich weiter mit dem zweiten Teil der Serie Der Glaube Abrahams als Vorbild für uns. Wichtig beim ersten Teil war eine kurze Zusammenfassung: Gott ist der zuerst Handelnde. Aus Gnade und Liebe geht er auf Abraham zu, dem Götzendiener, der in der Sünde steckt. Und Abraham reagiert im Glauben und lässt sich retten. Die erste Folie ist, glaube ich, schon eingeblendet. Wir machen nämlich noch eine umfassendere Wiederholung, damit wir den Anschluss finden zum ersten Teil. Da war der Bibeltext 1. Mose 11, 27 bis 12, 9. Und es gab vier Punkte. Gott ruft heraus Abraham aus dem Götzendienst und uns aus der Sünde, wenn wir auf den Ruf Gottes mit Glauben antworten. Wir haben bei Abraham gesehen, dass sein Glaube zuerst mit Kompromissen verbunden war. Das ist eigentlich normal am Anfang des Glaubens, wenn man aus der Welt, aus der Sünde kommt. Zweitens sehen wir, dass Gott dem Abraham eine Belohnung verspricht. Im Hebräer 11, 6 lesen wir, dass Gott Glauben belohnt. Denn Abraham hat er mit einem persönlichen Segen belohnt, nämlich hat ihm versprochen, ein großes Volk aus ihm zu machen und seinen Namen groß zu machen. Aber darüber hinaus hat er ihm auch einen Segen für die ganze Welt verheißen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder Völker auf der Erde. Und wegen des Glaubens Abrahams sind wir auch heute Morgen hier und wir können von ihm lernen. Und wir sehen in diesem Wort schon, dass er auch mit dem Auftrag verbunden ist: Du sollst ein Segen sein, dass das Evangelium hier aufleuchtet. Das Evangelium, das wir dann rückwärts glauben, dass Abraham vorwärts geglaubt hat. Ein Segen ist es, das Evangelium weiterzugeben, nicht nur für sich zu behalten. Und zusammengefasst in diesem einen Vers aus dem Neuen Testament, Johannes 3, 16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen oder eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dritter Punkt, Gott bringt hinein. Abraham und auch Lot gingen aus Haran, dann als der Vater, der Stammeshäuptling, könnte man sagen, gestorben war in Haran, wo sie Zwischenstation machten, gingen weiter in dieses Land, das Gott verheißen hat, das Gott gesagt hat, dass ich dir zeigen werde, in das Land Kanaan. Und sie kamen auch hinein, denn wenn Gott etwas spricht oder verspricht, dann tut er es auch. Gott bringt hinein. Und da sehen wir wieder als Reaktion des Abrahams, die einen proaktiven Glauben, nämlich einen zielgerichteten Glauben, er baute dort einen Altar mit dem Ziel, Gott anzubeten für das, was Gott tut. Für Gottes Gnade und Liebe. Und viertens sehen wir, dass der Glaube auch voranbringt. Abraham hat sich nicht dort in dem Land niedergelassen, wo es ihm gut zu dünken schien, sondern er war ein Fremdling in diesem Land und ist proaktiv unterwegs gewesen, zielgerichtet. Wir lesen in der Schrift, sie, also Abraham und Lot, zogen aus, durchzogen das Land, gingen hin, zogen weiter, brachen auf und zogen weiter. Und der Glaube war in dem Sinn zielgerichtet, dass sie bis in den Süden zogen, in den Negev, um dieses Land zu erkunden. Und heute wollen wir daran anschließen, an den Vers 9 in 1. Mose 12, 9 und eine Gegenüberstellung machen vom Glauben des Lot und vom Glauben Abrahams. Und dann noch ein Fazit sehen, das Gott zieht für denjenigen, der wirklich glaubt, der echt im Glauben ist. Also wir machen weiter in 1. Mose 12, Vers 10. Ich lese auch schon mal den 9. Vers noch einmal. Der ist direkt damit verbunden. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Da aber eine Hungersnot im Land Kanaan herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Gott schickte dem Abraham eine erste Prüfung, eine Glaubensprüfung. Denn jeder echte Glaube wird geprüft. Und das war eine Hungersnot und das war eine existenzielle Not. Und vielleicht schickt Gott auch unserem Glauben heute durch dieses Virus eine Prüfung. Und es ist die Frage, was ist das denn für eine Prüfung? Für die Millionen Menschen und Christen auf dieser ganzen Welt, die ihren Arbeitsplatz als Tagelöhner verloren haben. Ist das eine Hungersnot? So wie das auch für Abraham war. Eine existenzielle Not. Und für uns? Wo sollen wir aus dieser Not etwas lernen und glauben? Der echte Glaube wird immer geprüft. Und wir sehen, dass es dann auch ein Scheitern gibt. Abraham hat die erste Prüfung nicht bestanden. Er ist nach Ägypten geflohen. Er ist ausgewichen. Er hat nicht aus dem Glauben gehandelt. Er ist nicht bei seinem Altar geblieben und hat Gott vertraut, dass er ihn durch diese Not, bei all den Verheißungen, die er hatte, hindurchbringt, sondern er ist nach Ägypten geflohen. Er hat sein Leben wieder selbst in die Hand genommen. Wir sehen das in den Versen 11 und 12 aus dem 12. Kapitel. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. Abraham dachte zuerst an sich, nicht an seine Frau. Er hätte Ägypten ja gar nicht besuchen sollen, habe ich schon erwähnt. Und das Zweite war, er nahm sein Leben wieder selbst in die Hand und wählte den für ihn leichteren Weg. Dann wurde Sarai zum Pharao gebracht. Er hat sie als Halbschwester ausgegeben, und Halbwahrheiten sind ja auch immer mit irgendwelchen Motiven verbunden. Ich war gestern in der Schweiz, und als ich durch Bregenz gefahren bin, da habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt angehalten werde und die fragen, wohin ich gehe, weil in Österreich wird man angehalten, wenn man Nebensträßchen benutzt, wenn man nicht durch den Pfändertunnel fährt, was sage ich denen, wohin ich gehe? Ich besuche jemand, habe ich mir überlegt. Ist ja auch eine Wahrheit. Aber ich hätte ja die direkte Route nehmen können und durch den Pfänder gehen können. Ja, das sind so die Prüfungen, die kleinen Prüfungen auch in meinem Leben. Abraham stand sicherlich vor einer größeren Prüfung in der Hinsicht, aber er hat sich ja für den Glauben entschieden, und wie sollte er handeln? Und dann ging es Abraham sehr gut in Vers 16, ich lese da noch einige Verse, und es ging Abraham gut um ihretwillen, also der Sarai willen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Es ging ihm materiell gut, so wie es uns auch materiell gut geht. Aber geistlich, das ist eben die Frage, wie es ihm da auch ging in seinem Glauben. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen und sah um Sarais Willen der Frau Abrahams. Da rief der Pharao den Abraham und sprach: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben, die ihn fortschickten aus Ägypten. Gott in seiner Gnade musste einen Ungläubigen benutzen, damit Abraham wieder auf den rechten Weg kam. Lot hat ihn nicht gewarnt. Da stellen wir uns die Frage, wenn wir jetzt zum Lot und seinem Glauben kommen, wo war der eigentlich? Denn wir lesen in Vers 4, der einzige Vers im 12. Kapitel, dass da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit. Lot ging mit Abraham und war ständig bei ihm. Die lebten miteinander. Aber Lot da hören wir nichts, dass er ein Altar baute. Da wird immer nur von Abraham berichtet. Lot glaubte auch den Verheißungen Gottes, sonst wäre er nicht mitgegangen. Und im zweiten Petrusbrief wird gesagt, dass er für gerecht gehalten, wird er gerecht genannt. Aber er war nicht geistlich gesinnt. Wahrscheinlich ging er sehr froh mit nach Ägypten. Vielleicht war es sogar sein Rat, nach Ägypten zu gehen. Denn ich denke, es waren viele Gespräche, die zwischen Lot und Abraham auch stattfanden. Und die Bibel, die kann uns nicht alle Details berichten. Sie bringt nur manchmal eine Zusammenfassung, in der wir eine Wahrheit auch erkennen dürfen. Und die Wahrheit war, Lot lebte nicht geistlich. Er war mit sich beschäftigt und er war eben ein Mitläufer im Glauben. Das erfahren wir dann im 13. und 14. und besonders im 19. Kapitel von 1. Mose. In Ägypten, der Welt der Sünde, war er heimisch geworden. Bezüglich Mitläufer, die gibt's auch in der Gemeinde. Mitläufer in der Gemeinde, die kennen nicht, oder kennen schon, aber die leben nicht nach dem neuen Gebot Gottes, das er durch Jesus gegeben hat, liebet einander. Die leben nicht, was Paulus in all seinen Briefen durchweg sagt, ermahnt, ermutigt einander. Lehrt einander. Mitläufer, die kennen nicht, dient einander, wie es Petrus uns schreibt, am Ende, also in seinem Nachlass, in seinem Brief, dient einander in schwierigen Situationen. An dieser Stelle möchte ich mal ein Lob auch dem Benny ausdrücken, der mir die Folien auch gemacht hat und der bemüht ist, diese Gemeinde auch, zumindest diese Versammlungen auch mit viel Einsatz aufrechtzuerhalten. Und das kann man ruhig mal an der Stelle auch sagen. Aber wir als Gemeinde sollen einander ermutigen. Und nicht nur auf die Sonntagsversammlung fixiert sein, in der viele kommen. Sondern wirklich auch miteinander in Verbindung sein. Und da lässt das Gesetz auch viele Möglichkeiten zu, auch in der Corona-Krise. Die unrühmlichen Beispiele von Lot folgen dann nämlich in der Familien, im Familienstreit. Auch Lot wurde reich in Ägypten. Ich lese ab Vers 2 weiter, und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold, und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, könnte mir jemand mit Wasser aushelfen? Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land trug es nicht, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh und es wohnten zu der Zeit die Karniter und Peresiter im Land. Also auch noch Feinde. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten, und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Danke, Schatz.
Entschuldigung, dass ich nicht dran gedacht habe.
Dienet einander. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennten sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom. Später wohnte er dann in Sodom. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Und glaubt ihr denn, dass das, was jetzt hier in der Bibel als Zusammenfassung steht, dass das das Alleinige war? Da fanden Gespräche statt. Da wurde ausgetauscht darüber, was des Herrn Wille ist und wie man dem Herrn vertrauen kann. Lot hat sich für Ichsucht und Habsucht entschieden und im 14. Kapitel hat er sich für Passivität im Glauben entschieden. Wir kommen da kurz drauf. Und im 19. Kapitel dieses unrühmliche Beispiel, wie er sich dort verhalten hat, das war schrecklich. Das könnt ihr zu Hause selber lesen. Vom Bösen eingenommen, das um ihn war. Aber der Aufenthaltsort ist nicht das Problem, sondern die Herzensstellung. Lot ist in letzter Konsequenz schwer zu verstehen. Das ist wirklich krass, was uns hier das Wort Gottes sagt. Aber das Prinzip dahinter, in der Herzensstellung, ist eigentlich sehr deutlich und eine Warnung für uns. Das war eine fleischliche Gesinnung. Und die gibt's auch heute noch unter uns Wohlstandschristen, nicht nur in unserer Gemeinde, sondern überall in den Gemeinden ist das die eigentliche Prüfung heute für uns. Dass wir zwei Herren dienen wollen und das geht nicht. Da gibt's keine Frucht für Gott, da gibt's keinen Segen für andere und da gibt's kein Wachstum zu Christus hin. Und am Ende der Bibel wird uns auch gesagt in den Sendschreiben, was Gott gegen Ephesus hat. Dass das neue Gebot, das sie erkannt haben, liebet einander, erkaltet ist. Auch als Gemeinde. Und der Herr droht: Ich werde den Leuchter hinwegrücken, der Gemeinde. Wenn, in der lokalen Gemeinde ist es natürlich, wenn ihr nicht Buße tut. Aber das ist das Großartige bei Gottes Gnade, dass er immer einen Ausweg schafft für den, der glaubt. der Buße tut, der umkehrt. Der Einzelne wie auch eine ganze Gemeinde. Sehen wir uns noch den Abraham an. Römer 2, Vers 4 möchte ich noch ergänzen, heißt es, weißt du nicht, dass Gottes Gnade, Gottes Güte dich zur Buße, zur Umkehr leitet? Und das sagt Paulus dort natürlich im Zusammenhang mit Ungläubigen, die errettet werden sollen, die umdenken sollen, Buße tun sollen und zu Jesus Christus, dem Messias, dem Heiland kommen sollen. Aber das gilt auch für die, können wir auch für die Gläubigen anwenden. Denn auch die Gläubigen müssen einmal ins Gericht vor den Richterstuhl Christi und dann werden ihre Werke beurteilt. Da geht man dann nicht verloren, wenn man wirklich wiedergeboren ist, aber da wird alles geprüft, geläutert, wie durchs Feuer hindurch. Abraham war in dem Sinn einer, der Buße getan hat, der, als er an dieser Hungersnotprüfung scheiterte, zu seinem Altar zurückkehrte, der umgedacht hat, der etwas gelernt hat in seinem Glaubensleben. Und auch an der Stelle ist Buße nicht der Aufenthaltsort, ja, nicht der Altar ist das Entscheidende, sondern die Herzensstellung, mit der er zu diesem Ort zurückkommt. Zweitens hat Abraham im Familienstreit, in der Familienprüfung, hat er die richtige Entscheidung getroffen. Er hat Philipper 2, Vers 3 bis 5 umgesetzt, wo es heißt, dass man den anderen höher achten soll als sich, weil das die Gesinnung Christi ist. 2000 Jahre vor Christus hat er das schon erkannt, was die Gesinnung Christi ist und praktiziert. Er hat sich nicht von der Habsucht und der Ichsucht leiten lassen, sondern vom Glauben an den lebendigen Gott. Drittens, im Kapitel 14 sehen wir die Kampfprüfung, in der Abraham stand. Es gab einen Streit zwischen den Königen, die so im Land lebten, und den Königen von Sodom und Gomorra. Die führten Krieg gegeneinander und dann haben sie auch den Lot mitgenommen. Wir lesen Kapitel 14, 11 bis 16. Und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Es kam aber ein Entflohen und sagte es dem Abraham, dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Aner war. Diese waren Abrahams Bundesgenossen. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, also er nennt ihn nicht Neffe, sondern Bruder, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder, hätte ich mich für einen Bruder eingesetzt, der so lebt. ist meine Frage, ja, an mich. Und dessen Habe die Frauen und das Volk brachte er wieder. Die Kampfprüfung hat der Friedensstifter Abraham bestanden. Und wir hören in der Bibel nichts von Lot, von keiner Reaktion, nicht einmal Danke hat er gesagt. Danksagung, was ein Ausdruck des Glaubens auch ist. Völlig passiv hat er das hingenommen und war froh, dass er wieder in Sodom leben konnte. Ich muss aufpassen, wie ich über einen Bruder rede. Was war das für ein Ausdruck des Glaubens von Abraham und auf der anderen Seite von Lot? Und noch mehr hat Abraham in dieser Situation für uns gezeigt und das Wort Gottes berichtet uns das. Abraham hat im Gegenzug verzichtet auf all die Beute, die er gemacht hat, als er diesen Krieg gewonnen hat. Und dankte Abimelech, dem Priester des Allerhöchsten, und es gab den Zehnten. Das war, darin war Abraham ein Vorbild, eine Ermutigung für den Lot. Und das, auch das war sicherlich mit Gesprächen verbunden. Und Abraham redete öffentlich über Geld und Besitz, und das ist auch für uns heute etwas Wichtiges. Das könnt ihr dann nachlesen im zweiten Teil von Kapitel 14. Die über Geld sollten wir nicht wie die Welt denken. Über Geld redet man nicht, Geld hat man. Und in der Gemeinde redet man plötzlich von Geld, wenn man es nimmer hat. Das gehört zum offenen Leben als Geschwister dazu. Das ist ein wichtiger Bereich des Lebens. Und Jesus sagt über Geld mehr als über Rettung. Und Abraham ist uns auch darin ein Vorbild. Und das Letzte aus Kapitel 18 sehen wir, dass Abraham Fürbitte für Lot tat. Sechsmal hat er den Herrn gebeten, Sodom zu verschonen, weil darin Lot lebte, der Gerechte. Fürbitte für seinen Bruder. Lot war ihm nicht gleichgültig. Fürbitte füreinander ist auch für die, in der Gemeinde wichtig. Das setzt aber voraus, dass wir offen miteinander kommunizieren, offen miteinander reden, dass wir uns kennenlernen, dass wir Austausch haben, dass wir wissen, wofür wir für den anderen beten können. Und nicht nur für körperlich Kranke beten. Drittens, Gott greift ein in dieser Situation. Im Kapitel 15 lesen wir nach diesen Begebenheiten. Das waren Höhepunkte. Gott hat, also Abraham hat jetzt zwar in der Hungersnot, Probe versagt, aber er ist im Glauben gewachsen und hat in dem Familienstreit, in dem Kampf ging er siegreich hervor. Es war ein Höhepunkt in seinem Leben. Aber vielleicht, Bibelausleger deuten das jetzt so, vielleicht hat er auch Zweifel bekommen nach diesen Höhepunkten. Oder vielleicht sogar eine Depression. Auch das gibt's bei Gläubigen. Denn im Vers 2, Kapitel 15 lesen wir, Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe und Erbe meines Hauses ist Elisa von Damaskus. Der versprochene Erbe, das versprochene, aus dir soll ein großes Volk werden. Aus dir sollen gesegnet werden alle Nationen, stand noch aus. Und vielleicht hat Abraham gesagt, wie, wann, wo? Und es ging ihm nicht so gut. Und da tritt Gott auf den Plan. Das sieht der Herr, wenn es uns nicht gut geht. Wenn wir Fragen haben und sie an ihn richten, dann tritt er auf den Plan. Und er verspricht, er macht eine Zusage, Abraham, also da hieß er noch Abraham, und in Kapitel 17 sehen wir dann die Namensänderung. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Fürchte dich nicht. Und wie oft steht, fürchte dich nicht in der Bibel? 365 Mal. Für jeden Tag einmal. Das ist gut, gell? Und wenn hier Gott sagt, ich bin Yahweh, dann erinnere ich mich an diese Zusagen für Gläubige, die Jesus uns macht. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, aber er hat oft gesagt, ich bin. Und das ist eine Ermutigung. Und er sagt, er verheißt ihm jetzt wieder einen Sohn. Oder neu einen Sohn, denn er führt ihn hinaus, Vers 5, und er führte ihn hinaus und sprach, siehe doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Ich habe irgendwo gelesen, dass man 3000 Sterne beim klaren Himmel sehen kann. Und wir wissen inzwischen, dass es Milliarden gibt. Und das war ein Bild. So will ich dich segnen. Mit Milliarden Nachkommen. Bin gespannt, wie das der Herr macht im Himmel. Oder auf der neuen Erde. Bin ich echt gespannt, wenn wir dort alle die treffen sollen. Und dann Vers 6, eine wunderbare Aussage. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Als Gerechtigkeit an. Und im Hebräischen, das habe ich auch gelesen, ich kann nicht Hebräisch, steht, glaubte beständig. Also sein Glaube war verfestigt worden an dieser Stelle. Als er diese Sterne gesehen hat. Glaubte beständig dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Dadurch rettete er ihn. Ein Detail ist auch noch sehr wichtig, nämlich Wörter sind nicht Schall und Rauch. Vorher hat Abraham gebetet und hat gesagt in Vers 2, und Abraham sprach, O Herr, Herr. Und da steht als erstes Herr Jahwe und als zweites Herr Adonai. Und Adonai heißt Herrscher oder König. Und wenn man so jetzt jemand anredet, dann redet man ihn als seinen Herrn und seinen König an. Und Abraham wiederholt es auch im Vers 8. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und auch dafür hatte Gott eine Antwort. Er machte einen Bund mit Abraham. Lesen wir in Vers 18. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Das war die Bestätigung von Gott, denn Gott ist treu, das, was er zusagt, das hält er. Das ist der rettende Glaube, dass wir das als wahr annehmen. Das war der Bund für Israel und heute stehen wir in einem neuen Bund. Heute stehen wir in dem Bund, den Christus mit uns gemacht hat. Und daran erinnern wir uns im Abendmahl. Wenn wir den Kelch des neuen Bundes nehmen, erinnern wir uns an dies, was Christus uns getan hat. Nicht nur, dass er gestorben und unser Retter ist, sondern dass er unser König, unser Herr ist, der uns Folgendes versprochen hat, ewiges Heil, ewiges Erbe und ewige Herrlichkeit. Das sind doch wunderbare Worte schon aus dem Alten Testament für uns im Neuen Bund, die uns ermutigen. Ich würde gern noch die Zusammenfassung anhängen, weil ich dazu ein paar Fragen habe. Benni, jetzt kommt die, ja, du hast schon die erste Folie dran, Zusammenfassung der Predigt vom 30.8. von heute. Erstmal der Bibeltext und dann aus der Einleitung. Habe ich gesagt, Abrahams Glaube wird geprüft, dort die Hungersnotprüfung, auch noch andere Prüfungen, aber echter Glaube wird immer geprüft. Und die Frage an dich und mich ist, wie erlebe ich das? Aus Lot und sein Glaube sehen wir, dass er im Familienstreit ichsüchtig, habsüchtig handelte, im Glauben passiv war, in Sodom vom Bösen eingenommen war. Das ist aber nicht die Sache des Aufenthaltsorts, sondern der Herzenseinstellung. Und die Frage ist, wie stimmst du dieser Aussage oder stimmst du dieser Aussage zu? Zweitens, der proaktive Glaube Abrahams. Er tat Buße, kehrte um zum Altar und betete den Herrn an. Zweitens lebte er im Familienstreit die Gesinnung Christi aus Philipper 2, 3 bis 5, dass er den Bruder Lot höher achtete als sich selbst und ihm den Vortritt gab und Gott vertraute. Drittens ist Abraham ist Lot gegenüber nicht gleichgültig, zieht sogar für ihn in den Krieg. In 1. Johannes heißt es mal, wir sollen für den Bruder das Leben lassen. Das betrifft auch die Schwestern. Viertens ist für Lot ein Vorbild, zeigt seine gebende Gesinnung, gibt den Zehnten. Fünftens tut sechsfache Fürbitte für Sodom und Lot. Welchem Merkmal des Glaubens Abraham willst du nacheifern oder gehorchen? Drittens, Gott greift durch sein Wort in Abrahams Leben ein. Gott sagt ihm Schutz und Belohnung und Heil zu. Nächste Folie bitte. Also wenn sie nicht kommt, ich habe hinten die Zusammenfassung auch ausgelegt, kopiert. Wer sie will, kann sie auch mitnehmen und dann die Fragen mal für sich zu Hause überlegen und auch die Bibelstellen vielleicht nochmal nachlesen, die da angegeben sind. Wenn das nicht reicht, was ich da kopiert habe, kann man gern zu mir kommen und noch nachbestellen. Also drittens, Gott greift durch sein Wort in Abrahams Leben ein. Gott sagt ihm Schutz und Belohnung und Heil zu und Gott macht einen Bund mit Abraham. Das ist die Gerechtigkeit aus Glauben, das ist die Errettung. Bist du gerettet, ist die Frage, und warum? Manche sagen mir, natürlich bin ich gerettet. Aber sie können mir nicht beantworten, warum. Wenn jemand unter uns ist, der so glaubt, dann kann ich gern auch helfen. Willst du einmal ein Zeugnis deiner Rettung geben? Auch dafür wäre es gut, wenn man sich vorbereitet. Und auch da können Brüder gerne helfen. Ich möchte nur beten. Herr, für dein wunderbares Wirken möchte ich dir danken in meinem Leben und auch in unserem allem Leben. Du ziehst mit Stricken der Liebe uns zu dir und möchtest uns auch Glauben schenken, der rettet und Glauben, der weiterbringt, so wie du das auch Abraham geschenkt hast. Und danke, dass wir an deinem Wort auch sehen können, wie scharf dein Wort ist, dass es unsere Gedanken und unsere Gesinnungen auch erkennt und ein Richter darüber ist. Und wir wollen mit David beten, Herr, prüfe mich und erkenne mein Herz. Erkenne, wie ich es meine und wenn ich auf bösem Weg auf Abwegen bin, Herr, so führe mich auf deinem, dem ewigen Weg. Amen.